Nach 7 Jahren, so meinen Zugezogene, dürfe man sich Berliner nennen. Demnach wäre die in Karlshorst geborene Katja Date nun Uckermärkerin geworden. In der DDR geboren, besetzte sie in ihrer Jugend Häuser, hätte das Land gern verlassen, um mehr Spaß zu haben. Als Berlin hip wurde, avancierte sie, stets ohne Absicht, zur Hipster-Vorreiterin, war Teil der Club- und Design-Szene, Geschäftsfrau. Ihre Küche galt als das Hinterzimmer der Berliner Piratenpartei, bis diese in Fraktionsstärke ins Abgeordnetenhaus gewählt wurde. Sie war Geschäftsführerin der Fraktion, trat aber noch in dieser Zeit aus der Partei aus. Danach hatte sie eigentlich die Nase voll von Politik, zog in die Uckermark und baute dort unter anderem ein Dörfernetzwerk auf. Ich bin Anne-Kathrin Ruhuse und habe mit Katja Date über Leben und politisches Engagement auf dem Land gesprochen. Hallo Katja. Zuletzt haben wir einander vor 8 Jahren in unseren damaligen Jobs bei der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus gesehen. Deshalb sind wir per Du. Inzwischen seid ihr als Familie aus einem superurbanen Leben ganz weit rausgezogen. In die Nordwest-Uckermark. Du arbeitest remote als Buchhalterin. Was zog euch nach Graz?
Was zog uns nach Graz? Ich glaube, Neugier. Es war so ein Bruch in meinem Leben. Der eine Job war zu Ende, der andere noch nicht gefunden. Und dann habe ich ein Haus gekauft. Und letztendlich ist dann daraus ganz viel entstanden. Also es hätte auch gut sein können, dass ich nach einem Jahr merke, oh, war jetzt doch nicht so toll. War aber genau umgekehrt. Nach einem Jahr habe ich dann mir so gedacht, warum will ich jetzt nochmal zurück in die Stadt? Warum muss ich mir nochmal einen Fulltime-Job ans Bein binden? Nee, ich bleibe jetzt hier.
Also es war mehr so von einem Jahr aufs andere Leben und kein Entschluss fürs Leben. Wir wollen jetzt hier raus aus Berlin und raus aufs Land.
Also ich bin kein Stadtflüchtling im Sinne von, oh mein Gott, das ist mir alles zu viel. Ich glaube, der Satz, der es am meisten für mich beschreibt, ist, ich habe Berlin durchgespielt. Ich war auf allen Partys. Ich war wirklich auf allen Partys, ich war auch in allen Theatern. Ich habe die 5. Jetzt wird Berlin aber wirklich eine Fashionstadt, aber jetzt wirklich. Diese auch die ewige Euphorie und jetzt geht es so richtig durch die Decke und jetzt wird Berlin Weltstadt und so weiter. Und irgendwann, wenn man 50 Jahre in einer und derselben Stadt lebt, dann ist selbst Berlin nicht mehr aufregend. Und dann war halt das mit dem Land viel aufregender, weil alles neu.
Gab es auch etwas, wovor man Schiss hat, wenn man da rauszieht?
Die 3 Sachen, die ich irgendwie überprüft hatte, bevor wir da rausgefahren sind, gibt's Internet? Und als klar war, okay, 50 Mbit, mehr habe ich in Berlin zu dem Zeitpunkt auch nicht gehabt, das reicht erstmal. Das andere war, gibt's Nazis? Und das hat sich nicht so angefühlt. Also wir sind dann das erste Mal da raus, während irgendeiner Fußball-WM, EM, was auch immer. Und ich habe nicht eine Deutschlandfahne da gesehen. In dem Dorf, wo wir uns das Haus angeguckt haben. Und dann dachte ich mir, na, so schlimm kann es ja da nicht sein. Da ist ja der Wedding härter geflaggt. Dann war so das 3. Moment, okay, es gab dann in dem Dorf eine Kneipe oder eher ein Restaurant, was so ein bisschen gehobener war, wo ich dann auch so das Gefühl hatte, okay, wenn jemand in so einem Dorf am Rande des Universums so einen Laden machen kann, dann kann dieses Dorf nicht allzu unfreundlich sein. Und das hat sich letztlich auch bestätigt. Also da ist so eine zwar sehr eigene, aber doch eine Willkommenskultur da gewesen, die uns dann auch das relativ leicht gemacht hat, da anzukommen.
Wie setzt sich euer soziales Netz in der Uckermark inzwischen zusammen? Begegnen die Alteingesessenen Zugezogenen mit Skepsis? Vermischt sich das, Alteingesessene und Zugezogene, oder bleibt man eher unter sich?
Der einzige Unterschied bei Willkommenskultur ist, bist du Wochenendler oder willst du rausziehen? Und wenn du rausziehen willst, ist alles gut. Und bei Luftschnapper sind die Ressentiments halt größer.
Kritikpunkt 2 war, wie ist die Rechtsextremismuslage?
Also der ganze Kreis ist durchzogen von Rechtsextremisten. Wir haben Hannes Gnauk, den Vorsitzenden der rechtsradikalen Jungen Alternative. Man merkt in den letzten Jahren, wie sehr die Rechtsradikalen diese Gesellschaft durchziehen und wirklich ganz, ganz organisiert diese Wahlen vorbereiten und die Übernahme vorbereiten.
Also die Übernahme von was?
Der Gesellschaft. Also die Übernahme der Macht.
Ich schätze dich als sehr unideologische Persönlichkeit. Jetzt stehst du auf der Kreistagsliste der Grünen. Warum?
Anlass waren die Wahlen in Hessen und in Bayern, wo dann klar war, okay, entweder ich engagiere mich jetzt irgendwie wieder, auch wenn ich keine Lust drauf habe, oder ich gehe weg. und lass es halt so, wie es ist und such mir irgendwie einen neuen schönen Ort. Aber das einfach so unbeobachtet laufen zu lassen und sich hinterher dann zu fragen, warum habt ihr nichts gemacht, ging halt nicht. Und dann war halt die Frage, okay, gucken wir mal bei den Linken. Die Website war von 2018 oder so. Es war einfach kein Anknüpfungspunkt da. Bei den Grünen war ein Anknüpfungspunkt da. Und letztlich war dann halt auch so eine Willkommenssituation, die sich für mich irgendwie gut angefühlt hat. So, ja, wenn du willst, komm mit auf die Liste, alles super. Du musst gar nicht Mitglied sein. Wo ich dann gesagt habe, so, nee, okay, also wenn ich schon wieder in die Politik gehe, dann will ich auch diesen Teil Parteiendemokratie mittragen und mitstärken, weil mir der total wichtig ist. Und dann Mann oder Maus. Also dann werde ich halt auch Mitglied und gehe mit auf die Liste und mache da jetzt halt mit. Weil ich halt auch der Meinung bin, dass man als Mitglied dann natürlich in der Struktur auch was machen kann. Ne? Als Listenkandidat kann ich nicht am Programm mitwirken.
Wo begegnest du Rechtsextremismus im Alltag?
Das wächst in den letzten Jahren so ganz, ganz unterschwellig. Am Anfang hatte das noch dieses preußische Leben und Leben lassen, jeder nach seiner Fasson und was du auf deinem Grundstück machst, ist mir egal. Und das kippt dann in so eine Richtung wie Leben und Leben lassen, aber nur wenn du arbeiten gehst und irgendwie die Mittagsruhe einhältst und dich an die Regeln hältst, die ich aufstelle. Also Leben und Leben lassen nur dann, wenn du bereit bist, mein Leben zu leben. Und das ist ja genau das, was es ursprünglich mal nicht war. Und da merkst du so eine Enge und so eine Angst und so einen total unklaren Schmerz, wo du denkst, so Leute, euch geht's genauso gut wie vor 3 Jahren. Was bitte ist jetzt anders?
Hast du da einen Erklärungsansatz? Was ist passiert zwischendrin? War es Corona?
Also ich glaube, Corona hat total viel verändert, weil ich glaube, das erste Mal seit Ewigkeiten so ein Empfinden dafür da war, dass Politik in mein Leben eingreift, dass plötzlich ganz viele neue Situationen, politische Situationen auftauchten, die Auswirkungen auf mein Leben haben, was die Leute vorher offensichtlich so nicht gemerkt haben. Oder dieses Weggesperrtsein und zu viel Internet gucken. Und das andere ist natürlich irgendwie der Ukraine-Krieg. Was ich total verrückt finde, ist diese plötzlich entstandene Liebe zu Putin und Liebe zu Russland. In 40 Jahren Sozialismus wurde über den Russen gemeckert ohne Ende und plötzlich ist Putin irgendwie der Superheld und irgendwie alle finden das dufte und haben voll Mitleid mit ihm, dass er die Ukraine überfallen musste.
Wer ist alle? Wo nimmst du das wahr?
Also ich nehme das wahr bei den Leuten aus meinem Dorf, wo einfach aus dieser Unsicherheit, die allgemeine politische Situation ist total unsicher. Die Leute wollen eigentlich nur in Ruhe leben und ständig passiert Mist, der Einfluss auf ihr Leben hat. Und eigentlich wollen sie alle nur, dass das alles ganz schnell vorbei ist. Und am schnellsten vorbei ist natürlich dann, wenn Putin die Ukraine kriegt und dann ist endlich Ruhe im Karton. Natürlich ist das Quatsch, das wissen wir alle, aber das ist halt so dieser innige Wunsch. Es muss doch einfach für alles eine ganz schnelle, einfache Lösung geben. Und die schnelle und einfache Lösung an der Stelle ist halt, ja, dann soll er halt die Ukraine haben. Was dann da dran hängt und dass das alles so nicht funktioniert, ist halt erstmal nicht da. Und damit läufst du halt immer wieder in diese Irrationalitäten und hoffst, dass die Leute irgendwann mal wieder aufwachen oder aber, dass es vielleicht wirklich irgendwann mal vorbei ist und die Leute einfach wieder friedlich leben können oder so.
Welche Rolle spielt das demokratische Aufstehen seit dem Rechtsextremistentreffen in Potsdam? Da kommen ja jetzt auf verschiedenen Dörfern in allen Städten und Gemeinden sind Demos am Gange. Denkst du, dass das was verändern wird in Richtung der Kommunalwahlen erstmal und dann später im Jahr sind ja auch noch Wahlen zum Landtag?
Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Es gibt, glaube ich, jedes Wochenende irgendwo in der Uckermark mindestens eine Demo für Demokratie und für Vielfalt. Und das ist in erster Linie jetzt mal so eine Selbstversicherung der Leute untereinander. Dieses Gefühl, nicht alleine zu sein und ach, du bist auch hier, ist ja toll, hätte ich nicht von dir gedacht. Wow, ganz großes Ding im Moment sind die Omas gegen rechts. Irre, wo die alle herkommen. Super. Und wo ich einfach hoffe, dass sich diese Bewegung erstens untereinander hält und gut zusammenhält und zweitens halt nach außen auch immer klarer wird, wir sind die Guten. I'm so sorry. Also immer, wenn ich mit Leuten darüber rede, so, ja, wählen, was sollen wir denn wählen? Und die sind doch alle die Gleichen und die da oben und so weiter. Und dann sage ich halt immer so, weißt du was, du wählst einfach die, die gute Laune haben und die nicht immer allen anderen sagen, wer schuld ist. Und die nicht die Schuld auf andere schieben, sondern such dir die aus, die optimistisch sind, die einen Plan haben, die irgendwas machen wollen und nimm nicht die, die ganze Zeit, scheiße, mir ist alles doof. dann bist du schon irgendwie halbwegs auf der richtigen Seite.
Jetzt scheinen aber ganz viele Menschen das Gefühl zu haben, dass gerade die Grünen ihnen die Quellen ihrer guten Laune verbieten wollen. Ne? Also gerade den Grünen schlägt so viel Hass entgegen wie momentan keiner anderen Partei. Und das liegt ja wahrscheinlich daran, dass die Menschen das Gefühl haben, die wollen am liebsten das Grillen verbieten, die wollen das Fleisch verbieten.
Ich glaube, das mit dem Verbieten ist nicht das Problem. Das mit den Grünen ist halt eher das Problem, die machen halt die ganze Zeit Sachen. Und wer macht, ist halt immer schuld. Man kann halt nur diejenigen beschuldigen, die was machen. Und ich glaube, diese Wut über diese ganze Veränderung, die ja sowieso käme. Und ich glaube, das ist das, was auch in den Köpfen noch nicht so richtig klar ist. Die Grünen verändern ja nicht die Welt, sondern die Welt verändert sich. Und darauf muss man reagieren und darauf muss sich die Gesellschaft einstellen. Und da müssen halt sich halt Dinge bewegen. Und diese Hoffnung, dass wenn man die Grünen endlich los wird, dann ändert sich auch nichts mehr, die ist, glaube ich, ganz stark, aber Quatsch.
Und die Reaktion darauf ist, dass jetzt in vielen Vorgärten selbstgebaute Galgen mit Ampeln dran stehen. Macht das was mit einem? Stehen die bei euch auch rum in der Region?
Also bei uns im Dorf nicht. Es gibt dann so 2, 3 Dörfer, da gibt es viele Galgen und viele Ampeln. Und ansonsten gibt es halt Gummistiefel. Und ja, das ist Gummistiefel, legitimer Protest, alles super. Ja, finde ich völlig in Ordnung. Und wenn die Bauern ihre Interessen vertreten, wir sind ein demokratisches Land, alles super. Bei den Galgen hört es halt auf. Ja, komische Menschen machen komische Dinge. Was soll ich sagen?
Es ist eine ganz andere Nummer, in Berlin unter Hunderttausenden auf eine fast festivalähnliche Demo gegen Rechtsextremismus zu gehen, als im kleinen Dorf zwischen Nachbarhäusern durchzulaufen, wo man vielleicht auch weiß, dass die Nachbarn anderer Gesinnung sind als man selbst. Sollten Berlinerinnen und Berliner zum Demonstrieren lieber in die Provinz fahren? Oder ist es gerade wichtig, dass die Menschen vor Ort wissen, es sind meine Nachbarn und nicht die aus der Hauptstadt, die gegen Rechtsextremismus aufstehen?
Meine erste Reaktion wäre, nee, ihr braucht nicht kommen. Wir müssen das selber klären, weil man sieht es auch. Wohingegen, das wäre dann die andere Variante der Erzählung, da die AfDler in den sozialen Medien ja sowieso schreiben, dass diese Demos in der Uckermark oder auf dem Land ausschließlich von Berlinern durchgeführt werden und dass da gar keine Uckermärker dabei sind, dass die alle rangekarrt worden sind und alle ihr Demogeld irgendwie kassieren, ist es vielleicht auch einfach egal. Weil wenn sie glauben, dass es Berliner sind, dann können die Berliner auch kommen. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es ganz okay, wenn wir das erstmal selber machen.
Welche politische Rolle spielt denn da Social Media auf dem dünn besiedelten Land?
Hängen halt alle vor ihren Telefonen in irgendwelchen Telegram-Channels und ziehen sich komische Sachen rein. Was ich halt spüre, ist diese totale Überforderung und man weiß ja gar nicht mehr, was man denken soll. Ja, dann schalt halt die scheiß Kiste aus. Also das ist ja nicht mehr Social Media, das ist ja Propaganda inzwischen.
Inwiefern?
Also, naja, Social Media, vielleicht liegt es auch daran, dass ich älter bin und mich daran erinnere, wie jemand auf mich zukam und meinte so, das Web 3.0, es gibt jetzt dieses Facebook, da kann man kommentieren und sich gegenseitig, da können Nutzer Content einstellen und man kann sich gegenseitig liken und das war Interaktion, das erste Mal Internet mit Interaktion, wie verrückt, jetzt wird alles gut, das ist das Demokratischste überhaupt, ja, also ich kenne es noch, wie das anfing. Das war Social Media, aber Social Media ist doch nicht irgendwie 27.000 Channels zu abonnieren und sich mit komischen Fake News Videos zuzuballern. Da ist nichts mehr Social dran, das ist Media.
Was bringt es, einfach auf der Straße, nachbarschaftlich, freundschaftlich, innerfamiliär zu reden mit den Leuten? Was ist das Gebot der Stunde, wo ja auch wirklich Gräben durch Familien, durch Freundeskreise laufen?
Ich glaube, das ist total individuell. Ich bin große Freundin von Abgrenzung. Also wenn irgendjemand Nazi-Parolen mir um die Ohren haut, wenn du einfach merkst, dass die Leute komplett verloren sind, ja, also spätestens dann, wenn mir jemand erzählt, dass wieder irgendjemand von einem Ausländer mit einem Nagelbrett erschlagen worden ist, weil er irgendeine Story in irgendeinem Medienkanal gehört hat und der Bruder vom Schwager hat erzählt, dass es sogar 2 Nagelbretter waren, dann bin ich halt da raus und sage ich halt, die Klappe, geh weg. Da ist dann keine Diskussion mehr möglich. Und dann gibt es aber den anderen Teil, wo Leute auch, wenn man dann mal irgendwie zusammenkommt, ihre Verzweiflung äußern oder auch so die Überforderung, wo du so merkst, da ist so viel Input in den Gehirnen, das überhaupt nicht sortiert werden kann. Und manchmal hat man dann so tolle Momente, wo man sagt, und jetzt erzähl mir mal, was willst du? Also ein so ein Moment ist immer zu fragen, sag mir doch bitte in zwei Sätzen, was willst du? Nicht, was willst du nicht, sondern was willst du? Und dann kommt erstmal so eine ganze Weile nichts und dann, ja, hast ja recht. Und den Punkt kriegen die Leute vielleicht dazu zu bringen, eine Sekunde darüber nachzudenken, was will ich eigentlich? Und nicht, was ist alles furchtbar.
Du bist auch parteifern engagiert und hast ein selbstwirksames Dörfernetzwerk, nenne ich es jetzt mal, mitgegründet und mit dem Projekt Die Wanderkneipe sogar wichtige Preise eingeheimst. Jetzt darfst du davon erzählen, was ist das?
Das Dörfernetzwerk habe ich nicht mitgegründet, sondern wurde kurz vor der Pandemie, in der Pandemie gegründet. Man muss dazu wissen, die Gemeinde Nordwestuckermark ist eine Flächengemeinde. Sie hat 38 Ortsteile mit, glaube ich, gefühlt 100 Wohnstätten. So heißt das, was noch kleiner ist als Dorf. Der Versuch, in dieser Gemeinde die Leute zusammenzubringen, zu gemeinsamen Projekten zu bringen, aber auch den Gemeindevertretern, also der demokratischen Versammlung dieser Gemeinde zuzuarbeiten, wenn es um Anträge und Bürgerbeteiligung und so Geschichten geht. Und zwei wichtige Sachen, die aus diesem Dörfernetzwerk entstanden sind, ist eben einmal der Kriterienkatalog für die Errichtung von Photovoltaikanlagen. Da gab es einen ziemlich langen Bürgerbeteiligungsprozess, wo alle BürgerInnen, die da mitmachen wollten, in 5 oder 6 verschiedenen Workshops aufgedröselt haben, unter welchen Bedingungen sie die Photovoltaikanlagen auf den Äckern zulassen wollen. Weil das ist halt jetzt so das Next Big Thing in der Uckermark. Und eigentlich wollen sie es alle nicht, weil es ja Veränderung und wir sind ja Landwirtschaft und wir wollen doch, dass die Landwirte Landwirtschaft betreiben. Die Landschaft ist dann auch im Eimer. Interessanterweise haben dann auch viele Berliner sich sehr, also viele von den Wochenend-Berlinern sich sehr gegen diese Photovoltaikanlagen engagiert, weil dann ist ja der erholsame Blick im Eimer. Jedenfalls gab es diesen Prozess mit der Bürgerbeteiligung und jetzt im Januar ist nach einem Durchgang nochmal durch die Gemeinde und eine juristische Prüfung hat jetzt die Gemeindevertreterversammlung diesen vom Dörfernetzwerk initiierten Vorschlag beschlossen und wir haben jetzt sozusagen Regeln, an denen sich die Photovoltaik auf den Äckern Betreiber und die Gemeinde, wonach sie sich richten müssen bei der Genehmigung. Das ist so ein Beispiel, was dieses Dörfernetzwerk macht. Und die Wanderkneipe ist halt auch sowas.
Die Wanderkneipe hört sich für mich so an nach Stammtisch.
Das soll es ja auch sein. Es soll genau das sein. Es gibt eigentlich keine Kneipen mehr. Es gibt zwar noch ein paar Kneipen, die werden dann immer aufgemacht von den Betreibern für Jugendweihe, Weihnachtsfeier, Beerdigung, Geburtstag, Taufe, Hochzeit. Und ab und zu gibt es mal einen Spieleabend. Aber es gibt halt keine Kneipe im Sinne von macht um 18 Uhr auf und um 22 Uhr zu. Es lohnt sich auch nicht, weil du hast halt hier 100 Einwohner, da 100 Einwohner, da 300. Dann machen wir halt eine Wanderkneipe, die dann über die Dörfer zieht, wo man halt ehemalige Kneipen wieder bespielt und dann halt alle Leute einlädt und guckt, dass die Leute aus den verschiedenen Dörfern zum Quatschen zusammenkommen und man das dann in einem dieser 38 Dörfer trifft und sagt, hier, Wanderkneipe, Bier und Limo.
Sitzen dann da auch bei den Grünen Engagierte und Leute, die auf der AfD-Liste stehen, an einem Tisch?
Es ist auf jeden Fall theoretisch möglich, aber da sitzen auf jeden Fall Grünen Wähler und AfD-Wähler an einem Tisch.
Das ist ja dann sehr spannend, was dabei rauskommt. Jetzt ist ja viel die Rede von den Protestwählern. Gegen wen oder was muss auf dem dünn besiedelten Land demokratisch angearbeitet werden? Gegen Unwissenheit oder wirklich auch gegen beinharte rechtsextreme Ideologie?
Ich glaube, es muss für Demokratieverständnis gearbeitet werden. Wenn jemand sagt, er ist Protestwähler und du dann in einem Gespräch aber merkst, dass alles, was aus diesem Gehirn kommt, eigentlich rechtsradikal ist, dann fehlt da einfach so ein Demokratiebewusstsein, was irgendwie nach dieser Wende, so Kapitalismus, super, Westmark, super, aber das mit der Demokratie, das ist halt irgendwie nicht so richtig angekommen. Und auch das mit den Menschenrechten, dass die wirklich für alle sind. Auch für die, die nicht arbeiten. Auch für die, die von woanders herkommen. Dass alle Leute dieselben Rechte haben, das geht nicht. Es gibt so eine ganz stille, so eine schweigende Akzeptanz dafür, dass der Stärkere doch ruhig gewinnen kann. Weil er ist ja der Stärkere. Und dass dieses wertebasierte, dieses rechtebasierte Demokratieding was ich irgendwie habe, irgendwann mal inhaliert oder gelernt habe, das ist irgendwie nicht angekommen. Und das kann man den Leuten nicht mal richtig vorwerfen. Aber dieser Gedanke, dass wirklich alle Leute die gleichen Rechte haben und dass man auch manchmal die Leute singen lassen muss, die schief singen, weil das ist das mit der Vielfalt. Und manchmal muss halt auch die Band spielen, die man selber doof findet. Und die haben alle dieselben Rechte. Das ist noch nicht angekommen. Und das ist die große Gefahr oder das ist der große Job, den Leuten zu erklären, wir sind wirklich die, bei denen alle dieselben Rechte haben. So anstrengend wie das ist und manchmal ist es doch echt doof, aber ist so.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.